der Menschheit über die Differenz nicht weiß. Das war der komplizierte Ansatzpunkt. Wir hatten keinerlei Kriterien, außer dem Bedürfnis zu finden, was wir brauchten. Es ging um Schriftstellerinnen, die für sie wichtige Referenzen waren. Sie lasen diese Romane und haben diese Romane auch repersonifiziert, also mit ihren eigenen Erfahrungen. Sie haben dann also zum Beispiel angefangen, als diese Romanfiguren zusammen zu diskutieren. Sie haben neue Narrative gesucht, aber es funktionierte nur zerstückelt. Es zeigte sich, sie waren sich nicht einig. Sie stellten sich dann die Frage, muss es eine Stimme sein? Wie kann Diversität sprechen, reden? Das wäre ja dann ja Polyphonie. Wie kann daraus eine Position formuliert werden, die für die Politik benötigt wird? Anata no moeru te de Atashi o dakishimete Tada futari dake de Pandoras Box, Lesbenmagazin auf Radio Lora 97,5 MHz. Heute berichten wir ein bisschen über die Libreria delle Donne di Milano und auch über ihre Texte. Ich möchte noch kurz etwas noch weiter erwähnen. Nämlich, dass ja Differenz und Differenzen sind ja gerade in aller Munde. Also zum Beispiel erschien dieses Jahr das Buch Verschiedensein, Nachdenken über Geschlecht und Differenz. Demnächst werden wieder Texte von Luis Irigaray neu herauskommen und so weiter. Und trotzdem ist es schlussendlich dann im Alltag und jetzt insbesondere, sagen wir, in queeren, feministischen Gruppen und Zusammenhängen oder an Veranstaltungen gar nicht so einfach, damit umzugehen. Also mit Differenz oder Differenzen. Eigentlich wissen wir ja, dass wir ganz unterschiedliche Leute sind, aber kaum, sagen wir, fangen wir an, über Themen zu diskutieren, befinden wir uns in der Kürze in ideologischen Gefilden. Und es kann schnell passieren, sobald sich Differenzen überhaupt zeigen, dass sie durch die Diskussion sofort wieder eingeebnet werden, sie nicht einfach stehen gelassen werden können, dass davon abgelenkt wird und dass das Thema gewechselt wird. Manchmal zumindest. Von sich selber zu erzählen, wird von vielen als Nabelschau angesehen. Und wenn man es trotzdem will oder versucht, findet man heraus, dass es dazu auch eine Portion Vertrauen und Selbstvertrauen braucht. Dazu dann noch die Fragen, was die eigenen Erfahrungen überhaupt für eine Relevanz haben. Differenz ist schnell ganz nahe zu Diskriminierung und schlechtem Gewissen. Missverständnisse sind an der Tagesordnung, was ja nicht an sich schlimm ist, aber nachher haben alle das Gefühl, wir seien einer Meinung oder sie wissen ganz genau, wieso jetzt jemand sich schlecht oder diskriminiert fühlt. Dabei nimmt man einfach irgendetwas an. Einmal hat mir jemand gesagt, aber Differenzen machen es doch auch interessant. Ich sagte, stimmt eigentlich. So hatte ich es bis anhin nie gesehen, weil ich wusste, Differenzen, andere Meinungen führen zu Streit und Zerfall der Gruppe. Wir sind nicht in den 70er Jahren, aber es ist sicherlich interessant, sich mit den Texten von den Frauen von der Libreria delle Donne di Milano zu beschäftigen, zu lesen, was sie ausprobiert haben, gemacht haben, wenn wir selber probieren, zusammen einen Raum aufzutun und anzufangen ohne Ziel. Und wenn ich sage probieren, dann geht es hier nicht um das Konsumprobieren, sondern es zu wagen. Yeah.
is that? Did you hear something?
Yes, it's me, and I'm in the bathroom.
Ihr hört Pandoras Box auf Radio Lora 97,5 MHz. Wir lesen heute einen Teil des dritten Kapitels aus dem Buch «Wie weibliche Freiheit entsteht, eine neue politische Praxis». Es ist eben das Buch der Frauen um die Libreria delle Donne di Milano und das Kapitel, das wir lesen werden, heißt «Die Projekte Praxis». Im Original heißt das Buch «Non credere di avere dei diritti» und am Anfang steht ein Zitat von Simone Weil. Nicht glauben, Rechte zu haben, das bedeutet nicht, die Gerechtigkeit in Frage zu stellen oder zu deformieren. Aber wir können nicht mit Recht erwarten, dass die Dinge gemäß der Gerechtigkeit geschehen, zumal wir doch selbst weit davon entfernt sind, gerecht zu sein. Es gibt eine schlechte Art zu glauben, Rechte zu haben, und eine schlechte Art zu glauben, keine zu haben. Was das bedeutet, ist mir nicht klar, und überhaupt ist vieles in dem Buch aufregend unklar, wie aus einem Science-Fiction-Roman, und dabei ist das Buch von 1987. Ich komme seit 4 Jahren immer wieder auf dieses Buch. Ich weiß schon eine Weile, dass es sehr wichtig ist für mich, und gestern im Bett habe ich angefangen, es zu lesen. Dieses Buch handelt von der Notwendigkeit der Beziehung einer Frau zu einer anderen Frau Sinn und Wert zu verleihen, sie in Worten und Bildern darzustellen. Im Buch wird eine Begebenheit nacherzählt, die die Dichterin Hilda Doolittle in einem kleinen Büchlein beschrieben hat. Hilda Doolittle ist 1919 mit einer jungen Bekannten, ihr Pseudonym ist Briar, auf Korfu in Griechenland. Es geht Hilda Doolittle sehr schlecht. Briar, die sie erst kurz zuvor kennengelernt hat, leistet ihr Beistand. Im Zimmer, in dem sie gemeinsam sind, hat Doolittle eine Vision. Sie sieht, wie das Licht an der Wand Gestalten und Formen annimmt. Sie schreibt: Ich frage mich, ob es gut für mich ist, dieses Experiment fortzusetzen, oder ob es nicht vielleicht gefährlich ist. Denn mein Verstand sagt mir schon, dass diese geistige Dimension sehr ungewöhnlich ist, auch wenn die Entstehung dieser Bilder nicht länger als ein paar Minuten gedauert haben kann. Dass diese Art zu denken sehr ungewöhnlich ist und dass mein Intellekt und mein Geist der Situation nicht gewachsen sind. Aber es ist nicht einfach, diesen Gemütszustand, dieses Symptom oder diese Inspiration festzuhalten. Und hier sitze ich nun in diesem Zimmer mit meiner Freundin Briar, die mich nach Griechenland mitgenommen hat. Ich kann zu ihr sprechen, auch wenn ich mich nicht einen Zentimeter bewege und unablässig die Wand vor mir, diese Kristallkugel, fixiere. An der Wand sind einige Bilder erschienen, sage ich zu Briar. Zuerst dachte ich, das seien Schatten, es sind aber keine Schatten, es sind Bilder des Lichts. Sie stellen ganz einfache Gegenstände dar, aber das ist trotzdem ein sehr seltsames Phänomen. Wenn ich will, kann ich meinen Blick auch davon ablenken. Das ist nur eine Frage der Konzentration. Was meinst du, soll ich aufhören oder weitermachen? Ohne zu zögern, antwortete Briar: Mach weiter. Dieses Mach weiter, der Beistand, das Dasein im Augenblick der Entscheidung, ist für die Autorinnen, also für die Frauen um die Libreria, ein Ausdruck von Affidamento. Affidamento bezeichnet die Beziehung zwischen Frauen, Beziehungen, die eine politische Praxis darstellen, eine Quelle persönlicher Stärke, geistiger Originalität und sozialen Eingebundenseins. Es handelt sich um eine vorrangige Form der Politik, die ausgesprochen und durchgesetzt werden muss. Denn in Gesellschaften, wo sich die Emanzipation durchgesetzt hat, haben sich die Begrenzungen, die dem weiblichen Begehren gesetzt waren, gelockert. aber die Kraft zur Verwirklichung des Begehrens ist nicht größer geworden, schreiben die Autorinnen. Sie kritisieren einen Feminismus, der nur aus Forderungen an die Männer besteht und setzen dem die Forderung entgegen, die Frauen sollen sich erst einmal über sich und ihre Beziehungen untereinander Gedanken machen. Daraus kommt auch ihre Kritik an Demonstrationen. Eine Masse ohne Kopf. Besser 50 Frauen, die tagtäglich effektiv eine politische Praxis leben, als 200.000, für die am Tag danach alles wie vorher bleibt. Die Frauen wollen nicht den Normen angepasst werden. Sie haben sich dafür entschieden, den persönlichen und gesellschaftlichen Beziehungen unter Frauen den Vorzug zu geben. Die Kraft zur Verwirklichung des Begehrens ist nicht größer geworden. Ja, und überhaupt auch das Vermögen, ein wirkliches Begehren zu entwickeln und zu nähren. Vor 84 Jahren hat Virginia Woolf geschrieben, dafür brauche Frau ein Zimmer für sich allein. Die Autorinnen schreiben, das Zimmer ist also in einem anderen Sinn zu verstehen, als symbolischen Bezugsrahmen, als weiblich geprägter Orts- und Zeitrahmen, wo unsere Existenz Bedeutung hat, im Vorher und im Nachher, zur Vorbereitung und zur Bestätigung. Mir sagt dieses Buch gerade so viel. In meinen Zusammenhängen ist viel von Räumen die Rede. Ich bin in einer Frauengruppe, die realisiert, dass die einst erkämpften Räume, obwohl noch in Frauenhand, verschwunden sind, nur noch pseudo-existent. Wir merken, dass es für uns Sinn macht, einen Raum für Frauen zu wollen. Und das Kapitel heute ist ein Beitrag zu unserer Bewegung. Thank you. Pandoras Box auf Radio Lora. Wir lesen jetzt. Aus Wie weibliche Freiheit entsteht eine neue politische Praxis, das dritte Kapitel, die Projekte Praxis. Bis ungefähr 1975 bestand die Aktivität der autonomen Frauengruppen vor allem in Gesprächen, weshalb sie in der Folgezeit Gesprächsgruppen genannt wurden. Um 1975 begannen sich Gruppen zu bilden, die Projekte wie Buchläden, Bibliotheken, Verlage und Lokale eröffnen wollten. Damit entstand die sogenannte Praxis des Machens, die Projektepraxis. Sie war, wie gesagt, eine Weiterentwicklung der Praxis der Beziehungen zwischen Frauen. Diese Entwicklung war jedoch recht komplex. Und dabei spielte das Wort, das Benennen der Dinge, eine wichtige Rolle. Um diesen Schritt deutlich zu machen, wollen wir zum zweiten Treffen in Pinarella und zu den Reflexionen von Lea aus Mailand über die Ferien in Carlo Forte zurückkehren. Das war Ende 1975. Wie wir den 1976 in Sotto Sopra veröffentlichten Protokollen entnehmen können, stand in der Schlussdiskussion der Großgruppe in Pinarella das Problem im Vordergrund, wie das politische Kollektiv und die persönlichen Beziehungen zu anderen Frauen, zwei gleich wichtige Momente, gewinnbringend zu verbinden seien. Eine der Diskussionsteilnehmerinnen sagt, sie erfahre die persönlichen Beziehungen als lebendig, das Kollektiv dagegen als schwach und festgefahren. Eine andere fühlt sich dagegen nur im Kollektiv lebendig und ordnet diesem die persönlichen Beziehungen völlig unter, ja findet sie fast schon negativ. Aber in beiden Fällen herrscht Übereinstimmung darüber, dass, wenn eine der beiden Komponenten fehlt, auch die Dialektik fehlt und die Spaltung neu entsteht. Welche Spaltung? Dieselbe, die wir früher meinten, wenn wir sagten, der weibliche Körper sei aufgrund der Männerhaft stumm und die Erfahrung der Frau abgetrennt vom gesellschaftlichen Diskurs, in dem sie nur Objekt von fremden Interpretationen und Initiativen ist. Aber nun zeigte sich die Spaltung als etwas, was in der Erfahrung der Frauen von selbst entsteht. Das ist das Hauptthema der Reflexionen von Lea, die in Sotto Sopra von 1976 veröffentlicht wurden. Die Autorin kommt zum Schluss, dass das Problem im Wesentlichen im Wort, im Benennen der Dinge liegt. Es sollte, so hatte es geheißen, zwischen den Frauen Dialektik und Austausch geben. Doch in Wirklichkeit geschah das nicht. Wo es immer Brüche und Verleugnung gegeben hat, scheint es utopisch, von Dialektik und Austausch zu sprechen. Wenn eine Frau spürt, wie zerbrechlich ihre Existenz ist, kann in ihrer Fantasie jede Analyse, jedes politische Urteil als bedrohliche Verleugnung oder Zensur erscheinen. Das Wort, das die Frauen aus dem Schweigen und aus der Situation des Abgetrenntseins von der Gesellschaft herausholen soll, drückt nicht das aus, was sie sind. Ja, es wendet sich gegen sie, wird zur Negation, die noch schlimmer als das Schweigen ist. Das Schweigen ist ein, wenn auch zweifelhafter Schutz, während sich das Wort als mörderische Explosion erweisen kann. Dass die Worte dann die Formen der Verführung, der Allmacht oder der Provokation annehmen, spielt eine eher sekundäre Rolle im Vergleich zu dem tieferliegenden Mechanismus der antagonistischen Gegenüberstellung, der nur Opposition und Negation zulässt. Diese Bemerkungen beleuchten eine Situation, die viele Frauen vielleicht unbewusst, aber deshalb nicht weniger stark erlebten. Damit lässt sich erklären, weshalb in jenen Jahren innerhalb einer Bewegung, die keine einheitliche Organisation hatte, mehrere voneinander unabhängige Gruppen dieselbe Entscheidung trafen, nämlich ein Projekt aufzubauen. Die Dinge sind nicht wie die Worte. Die Dinge nehmen begrenzten Raum und begrenzte Zeit ein und lassen daneben noch Raum und Zeit für weitere Dinge, ohne diese zu beeinträchtigen. Und beim praktischen Handeln kann sich das Begehren mit größter Entschiedenheit durchsetzen, wobei jedoch die Möglichkeit offen bleibt, dass es auch anderes Begehren, andere Entscheidungen geben kann. Doch um die politische Bedeutung dieser Projektepraxis auszudrücken, waren Worte unerlässlich. Am Ende der oben zitierten Reflexionen wird die Wichtigkeit der Worte unzweideutig.